Krebs. Der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs.
Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Hella Kemper, Wissenschaftsredakteurin und Moderatorin von Tatort Krebs. Ich nehme Sie mit in die Krebsforschung, in den Alltag von Medizinern und Wissenschaftlerinnen. Wir sprechen über Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Erfahrungen. Hören Sie also mit mir zusammen neues und bewegendes Wissen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft der Forschung und der Behandlung von Krebs blicken. Tatort Krebs ist der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Heute spreche ich mit Matthias Heikenwälder. Matthias Heikenwälder ist Molekularbiologe und Krebsimmunologe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zusammen mit seiner Frau Hanna Heikenwälder hat er ein Buch geschrieben, das radikal ehrlich ist, wenn es darum geht, Krebserkrankungen vorzubeugen. Warum Heikenwälders Ehrlichkeit uns an Grenzen bringt, das wird er uns im Gespräch gleich selbst sagen.
Die Zahl der Krebserkrankungen nimmt zu, auch bei jungen Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir besser verstehen, wie es zu Krebserkrankungen kommt und wie sich das Erkrankungsrisiko minimieren lässt. Viele Menschen fragen sich, was es bringt, mit dem Rauchen aufzuhören, gesünder zu essen oder mehr Sport zu treiben. Aus medizinischer Sicht lässt sich sagen, eine gesündere Lebensweise wirkt vorbeugend. Fast die Hälfte der Neuerkrankungen in Deutschland sind auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen. Hier kommt die Forschung ins Spiel, die die Wirksamkeit von Krebsprävention untersucht. Ein weiteres Ziel ist, Früherkennungsmaßnahmen zu entwickeln und zu verbessern. Dazu gehört auch, die Krebsvorsorge weiter zu individualisieren. Das heißt, Vorsorge zum Beispiel auf Geschlecht, Alter und Vorerkrankungen besser abzustimmen. Niemand kann eine Krebserkrankung zu 100% vermeiden, aber wir alle können unser Erkrankungsrisiko senken. Wie das aussehen kann, darüber sprechen wir heute mit Matthias Heikenwälder.
Herzlich willkommen, Herr Heikenwälder. Schön, dass Sie heute bei uns im Podcast Tatort Krebs sind.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Sie leiten am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg die Abteilung Chronische Entzündung und Krebs. Warum chronische Entzündungen eine wichtige Rolle bei Krebs spielen, das erklären Sie noch im Lauf des Gesprächs. Zusammen mit Ihrer Frau, Hanna Heikenwälder, haben Sie ein erstaunliches Buch geschrieben. Sehr verständlich, sehr ehrlich, sehr substanziell. Und es geht vor allem um eins: Krebs verhindern, Krebserkrankungen vorzubeugen. Ich versuche mal, die wichtigsten Thesen zusammenzufassen. Also erstens, jede Krebserkrankung ist einzigartig, sogar innerhalb eines Organs. Zweitens, Krebs kann jeden treffen, aber die meisten Krebserkrankungen werden durch die Lebensweise verursacht. Und drittens, fast die Hälfte aller Krebsneuerkrankungen, und das sind immerhin 500.000 im Jahr in Deutschland, sind auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen. Im Umkehrschluss, Herr Heikenwälder, heißt es doch, jeder kann etwas tun und Vorbeugung ist das Wichtigste. Was macht denn überhaupt Krebs im Körper? Also was passiert, wenn Krebs entsteht?
Krebs im Körper macht viele unterschiedliche Sachen. Das passiert auf der einen Seite auf der Organebene, in dem Organ, in dem Krebs entsteht, verändert sich der Stoffwechsel des Organs selber. Es verändert sich das Environment, also die Umgebung in diesem Organ. Es kommen andere Immunzellen in die Organe, wenn sie mit Krebs befallen sind. Und es macht auch was systemisch mit dem gesamten Körper. Es verändert sich das Blutbild, es verändert sich der Hormonstatus und es verändern sich auch die Wechselwirkungen zwischen den Organen. Zum Beispiel zwischen einem Organ, das mit Krebs befallen ist, zum Beispiel ein Stoffwechselorgan, und einem Organ, das dafür verantwortlich ist, Homöostase, also das Gleichgewicht im Körper zu halten.
Also wenn man jetzt sagt, Krebs ist genetisch bedingt, was bedeutet das genau?
Wenn man sagt, Krebs ist genetisch bedingt, gibt es natürlich unterschiedliche Ansichtsweisen, was das direkt bedeuten soll. Medizinisch bedeutet es, dass im Prinzip jeder Krebs genetisch bedingt ist. Denn die Folge einer krankhaften Veränderung einer Zelle ist immer auch geschuldet der genetischen Veränderung der Zelle. Also nur wenn eine Zelle sich genetisch verändert hat, kann sie diese genetische Veränderung auf ihre Nachkommen weitergeben und dadurch beginnt ein Tumor zu wachsen, es beginnt ein Krebs zu entstehen. Das heißt, es muss auch eine vererbbare Komponente, und die wird über Gene vererbt, über die genetische Information, die muss da sein. Wir wissen aber heute, wenn wir von einer sozusagen genetischen Ursache sprechen, dann sprechen wir meistens von Mutationen, also von Veränderungen des Erbguts, die absolut dominant sind, die schon alleine durch ihre genetische Veränderung ohne wesentliche Einflüsse von außen Krebs induzieren können. Es gibt zum Beispiel Mutationen für Brustkrebs, die sogenannten BRCA1 und BRCA2 Mutations. Und wenn diese Mutationen auftreten, dann haben Frauen ein extrem hohes Risiko, bestimmte Krebserkrankungen zu bekommen. Und das, obwohl sie ein zum Beispiel komplett gesundes Leben führen würden oder führen. Und das ist, glaube ich, auch die Krux in der Ansichtssache, wenn man sagt, genetische Ursache.
Ist es denn so, dass wir mit einem Gendefekt auf die Welt kommen? Oder können wir unsere Gene durch unsere Lebensweise beeinflussen?
Der Großteil der genetischen Veränderungen wird nach der Geburt angehäuft und aufgenommen.
Das heißt doch im Umkehrschluss, dass ich ganz viel in der Hand habe und die Faktoren, die Krebs begünstigen, vermeiden kann. Da würde ich mit Ihnen gern mal die verschiedenen Faktoren, die Krebs fördern, durchdeklinieren.
Sehr gerne. Also ich gebe Ihnen da recht. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum die Dekade gegen Krebs, warum das DKFZ, die Deutsche Krebshilfe und die deutschen Krebsforscher glauben, dass Prävention ein extrem wichtiges Instrument ist, um bestimmte Erkrankungen zu reduzieren, Krebserkrankungen zu reduzieren. Gut, deklinieren wir sie durch.
Fangen wir mit dem Rauchen an. Das scheint mir ein sehr klar umrissenes Gebiet zu sein. Mhm. Für wie viele Krebserkrankungen ist das Rauchen verantwortlich?
Ja, das ist eine sehr gute und interessante Frage, denn das Rauchen ist nicht nur für Lungenkrebs verantwortlich. Warum ist das so? Weil wir die schlecht verbrannten polyzyklischen Stoffe, die in der Zigarette drinnen sind, das sind chemische Substanzen, die eine bestimmte chemische Struktur haben, die dazu führt, dass sie in die DNA sich integrieren kann. Man spricht von Interkalation. Und das verändert das Erbgut. Und wenn wir nachdenken und uns überlegen, wie denn Nikotin und andere Stoffe in unseren Körper gelangen, über die Lunge, und über die Lunge und den Auswechsel von Sauerstoff gelangen die auch in unsere Zirkulation. Das heißt, deswegen hat Rauchen auch einen Effekt, zum Beispiel auf gastrointestinale Krebserkrankungen, auf des Darms oder des Magens, auf Bereiche in der Speiseröhre. Und deswegen sind sehr, sehr viele Substanzen, die beim Rauchen nachgewiesen karzinogene Wirkung, also eine krebserregende Wirkung haben, auch daran beteiligt, dass sie bei anderen Krebserkrankungen unterstützend, im negativen Sinne unterstützend wirken, also nicht nur in der Lunge.
Kommen wir zu einem wichtigen Thema, auf das Sie viel Wert legen, nämlich das Thema Ernährung. Ich glaube, kein anderer Faktor ist so umfassend an Krebserkrankungen beteiligt wie die Ernährung, in Klammern plus Bewegung. Was ist das Schlimme an Ernährung, an falscher Ernährung?
Es ist aus verschiedensten Ursachen ein Problem. Das erste ist, das Essen eines Schokoriegels einmal pro Woche oder einmal im Monat kein Problem wäre. Das Problem ist aber, dass das ein repetitives Verhalten der Menschen heutzutage ist. Das heißt, wir essen kontinuierlich, chronisch zu viel in zu kurzen Zeiträumen. Das ist das erste Problem. Sonst würde es dieses Problem gar nicht geben. Das zweite Problem ist aber, dass diese hohe Energiezufuhr in kurzen Zeitabständen zu einem Stoffwechselvorgang führen, für den wir gar nicht gemacht sind. Eigentlich induzieren diese hohen Energiezufuhren in kurzer Zeit akute Entzündungen in unseren Stoffwechselorganen. Das betrifft zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, das betrifft zum Beispiel die Leber. Und warum entsteht eine Entzündung? Weil die Zellen mit den Stoffwechselprodukten nicht fertig werden in dieser kurzen Zeit. Und diese Unfähigkeit in dieser kurzen Zeit, das alles zu verstoffwechseln, generiert aberrante, also falsche Stoffwechselprodukte und generiert, um es grob zu sagen, Stress in einer Zelle. Und dieser Stress führt dazu, dass die Zellen auf der einen Seite der Umgebung sagen, ich bin gestresst und das induziert Entzündung. Und auf der anderen Seite gibt es auch Zellen, die absterben während dieser Stresssituation und absterbende Zellen induzieren auch einen Entzündungsprozess.
Das heißt, weniger das Übergewicht, das durch zu viel Zucker entsteht, ist das Problem bei der Entstehung von Krebs, sondern mehr die Entzündungen, die dadurch entstehen?
Also so würde ich das nicht ausdrücken. Es ist sozusagen eine Seite der Medaille. Also diese akute Entzündungsreaktion als Folge der hohen Energiezufuhr in kurzer Zeit. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass bei einer chronischen Obesitas, bei einer chronischen Fettleibigkeit, bei einem chronischen Übergewicht zusätzlich noch dazu kommt, dass wir systemisch große Veränderungen in unserem Körper spüren. Das betrifft auf der einen Seite eine hormonelle Veränderung. Das heißt, unser Hormonsystem, unser Hormongleichgewicht ist verändert. Das hat auch damit zu tun, dass Hormone zum Beispiel extrem fettlöslich sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass Hormone selber eine Auswirkung auf die Funktion von unseren Körperzellen haben. Das heißt, wenn wir fettleibig sind und unsere Hormonzustände sich verändern, verändern sich auch die Aktivitäten und auch die Antwort unserer Zellen auf bestimmte Einflüsse. Und diese Hormone destabilisieren die Zellen in so einer Art und Weise, dass sie zum Beispiel anfälliger sind für Stimulierung zum Wachstum, anfällig sind, Fehler zu machen bei der Replikation. Also das sind alles Dinge, die diese systemische Fettleibigkeit induziert oder antreibt. Zusätzlich kommt aber noch dazu, dass die Stoffwechselprodukte selber, die Lipide, die Triglyceride, die unterschiedlichen Arten von Triglyceriden und Fetten im Körper, der unterschiedliche Zuckerstoffwechsel massive Auswirkungen auf die Funktionen der unterschiedlichsten Zellen in den unterschiedlichsten Organen haben kann. Es kommt zu einem systemischen Aktivierungszustand. Und da sind Immunzellen aktiviert, es sind Zellen der unterschiedlichen Organe aktiviert. Es verändert sich die Aktivität bestimmter neuronaler Netzwerke, die auch wieder für Hormonausschüttung verantwortlich sind.
Heißt das kein Zucker, kein Fett?
Nein, würde ich nicht sagen. Fette sind wichtig, tierische Fette sind wichtig, pflanzliche Fette sind wichtig. Zucker ist auch eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Energieträger und der Körper lebt ja davon. All diese Vorgänge benötigen Benzin und Energie. Aber die Frage ist, wie viel? Und da kann man sich an die Worte erinnern eines Chemikers, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und genauso ist es hier. Und das geht im Prinzip dann so weit, dass man sagen kann, dass bestimmte Stoffe, von denen wir bis jetzt noch gar nicht angenommen haben, dass sie karzinogen, also krebserregend sein können, krebserregend sind. Man kann so weit gehen, dass man sagt, dass bestimmte Lipidklassen, also bestimmte Fette, eine krebserregende Wirkung haben können, wenn sie chronisch und in übermäßigem Maße im Körper vorhanden sind.
Lassen Sie uns mal ein Beispiel angucken, zum Beispiel Darmkrebs. Etwa 60.000 Menschen erkranken im Jahr in Deutschland an Darmkrebs. Und es sind erschreckend viele junge Menschen darunter. Und darum fördert ja auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Nationalen Dekade gegen Krebs die Präventionsforschung. Wie sind die Fakten, Herr Heikenwälder, bei Darmkrebs, vor allen Dingen bei jungen Menschen?
Die Fakten, was die Onkogenese, also die Krebsentstehung von Darmkrebs betrifft, sind, dass es eine Mischung ist aus genetischen Grundlagen, die man vererbt bekommen hat. Gerade bei Patienten, die zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr eine Krebsentstehung im Gastrointestinaltrakt, also im Darm, im Magen, erfahren, sind auf der einen Seite genetische Faktoren absolut treibend. Aber auch hier zeigt sich, dass das Bild eben nicht so einfach ist, sondern dass es eine Wechselwirkung zwischen den genetischen Prädispositionen, man spricht also von den genetischen Voraussetzungen, die ein bestimmter Patient hat, und der Umwelt ist. Und zwar der Umwelt, damit meine ich auf der einen Seite eine mögliche Infektion mit pathogenen Keimen im Körper, zum Beispiel Helicobacter pylori, ein bekanntes Bakterium, das dazu beitragen kann, dass Krebsentstehungen und Entzündung im Gastrointestinaltrakt, also im Darm oder Magen, entstehen können. Und weiters natürlich eine Kombination aus dem Lebensstil der Person.
Aber ist denn die Ursache, dass immer mehr junge Menschen Darmkrebs bekommen, Liegt die in der Ernährung und in zu wenig Bewegung oder was sind die Gründe?
Wenn man das gewichten müsste, würde ich sagen, dass die genetische Prädisposition sich nicht signifikant verändert haben wird. Das zeigen eigentlich auch die Fakten. Man sieht tatsächlich, das ist absolut klar, diesen Trend, dass immer mehr und mehr junge Leute zu der Entstehung von Krebs im Gastrointestinaltrakt, sprich Darm, Magen und anderen Bereichen, tendieren. Ergo ist der Schluss, den man daraus folgern muss, dass der zweite und dritte Faktor, nämlich auf der einen Seite der Lebensstil und die Ernährung, als auch mögliche Infektionen mit pathogenen Keimen als Faktoren und Amplifikatoren, also als Mechanismen, das zu verstärken, zugenommen haben. Und diese Art von Erkrankung ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, zeigen zu können, dass all diese Dinge nicht monofaktoriell, sondern multifaktoriell sind. Sie bestehen also aus unterschiedlichen Gründen, die gleichzeitig oder gestaffelt entstehen müssen. Und umso mehr man von diesen Faktoren hinzufügt und diese Faktoren vor allem verstärkt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte genetische Voraussetzung in unserer Lebenszeit, sagen wir bis zum 90. Lebensjahr, erfahren wird.
Heißt es, wenn ich bewusst wenig esse, sprich ich faste, heißt das, dass mein Risiko für Krebs sehr gering ist dadurch?
Für bestimmte Krebsarten sicher. Es gibt ja Studien von unterschiedlichen Forschungsgruppen mit Fliegen, mit Mäusen und mit Würmern, die zeigen, dass die Kalorienzufuhr, wenn sie reduziert ist, dazu führt, dass man ein verlängertes Leben haben kann. Das heißt aber jetzt nicht, dass jeder Mensch chronisch fasten muss, um ein glückliches, langes Leben zu führen. Es zeigt einfach nur, dass die Interaktion zwischen Stoffwechsel und Zellproliferation eine ganz, ganz wichtige ist, die einen wichtigen Faktor darstellt, der dazu beiträgt, wie Krebs entstehen kann. Und wir beginnen jetzt erst zu verstehen, wie viele Komponenten, wie viele Moleküle dieser Stoffwechsel hat und was das bedeutet als Instrument und Instruktion für Zellen, sich zu verändern. Das ist sehr komplex, denn ein Tumor kann mit seinem Metabolismus das Immunsystem unterdrücken.
Ein anderes Risiko ist Alkohol.
Ja, korrekt.
Vor allen Dingen für Leberkrebs oder auch für andere Krebsarten?
Alkohol ist vor allem ein Risiko für Leberkrebs, also der chronische erhöhte Alkoholkonsum. Er kann auf der einen Seite als Einzelfaktor für die Krebsentstehung in der Leber fungieren, kann die Krebsentstehung in anderen Organen verstärken, vervielfachen, das Risiko vervielfachen und kann sogar das Risiko vervielfachen, an Leberkrebs zu erkranken, wenn man ungesund isst. Das heißt, die Kombination, und das ist ja eigentlich die häufigste Kombination, wenn es um Leberkrebs geht, dass Menschen sich ungesund ernähren, bewegungsarm leben, aber gleichzeitig auch noch Alkohol zu sich nehmen. Und da ist es dann so, dass es gar keine chronische hohe Alkoholzunahme mehr bedarf, um als Vervielfacher oder Amplifikator des Krebsrisikos zu fungieren. Es reichen 30 Gramm Alkohol pro Tag, das sind 2 Gläser Rotwein, aus, um das Krebsrisiko zu verachtfachen, wenn man sich gleichzeitig so ungesund ernährt. Und das zeigt wiederum dieses vage Bild, das wir haben, dass wir denken manchmal, ja, das ist immer ja nur monofaktoriell. Ich trinke ja gar nicht so exzessiv Alkohol, also ist das nicht gefährlich. Unter bestimmten Umweltbedingungen, sprich ungesunde Ernährung, ist Alkohol ein hohes Risiko für Leberkrebs schon bei geringen Dosen, bei Dosen, von denen wir heute sagen würden, ja, 2 Gläser Rotwein pro Tag ist eigentlich in Ordnung. Da würde jeder Franzose zustimmen.
Warum ist denn Bewegung so wichtig? Was beeinflusst Bewegung positiv?
Ja, Bewegung ist ein sehr, sehr interessantes Gebiet, das auch erst jetzt in den letzten 15 Jahren immer mehr und mehr an Interesse in der Forschung erweckt hat. Und der Grund dafür ist auch wieder vielfältig. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, die Bewegung verbrennt Energie. Das heißt, dadurch, dass wir Bewegung machen, reduzieren wir die toxischen Substanzen, die wir im Körper tragen würden, wenn wir an einer Fettleibigkeit leiden würden. Das ist der erste Punkt.
Das sind Veränderungen im Stoffwechsel.
Das sind Veränderungen im Stoffwechsel, im Fettstoffwechsel, also im hormonellen Stoffwechsel. Das sind aber auch Veränderungen des Immunsystems. Wir wissen heutzutage, dass eine bestimmte Art von Sport nicht Hochleistungssport, also übermäßiger Sport, der wieder unseren Körper an die Grenzen bringt, sondern eine bestimmte Art von Sport, 45 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden Sport, dass die das Immunsystem zum Beispiel aktivieren. Dass also Immunzellen einen ganz anderen Stoffwechsel erfahren und dadurch auch in ihren Funktionen verändert sind. Wir wissen zum Beispiel heute auch, dass, und da gibt es sogar am DKFZ eigene Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, dass Bewegung während der Krebstherapien, diese Krebstherapien als effizienter im Menschen wirken lassen.
Das heißt, Bewegung heilt nicht Krebs, aber es unterstützt den Heilungsprozess.
Es unterstützt. Und das gilt übrigens für gesunde Ernährung auch. Das heißt jetzt nicht, dass man keinen Zucker essen sollte, wenn man krebserkrankt ist, weil man dem Krebs keinen Zucker zur Verfügung stellen möchte, damit er nicht sich vermehren kann. Das ist falsch, weil wir brauchen diese Moleküle für andere Stoffwechselprozesse auch. Aber es bedeutet, dass wir, wie bei der ganz normalen Lebensweise eines gesunden Menschen in der Prävention, auch in der Sekundär- oder Tertiärprävention, also in der Prävention, die nachgeschaltet ist einer Erkrankung, auf jeden Fall auch sehr viel bewirken können durch sehr einfache Methodologien, von denen wir noch gar nicht so genau wissen, wie sie funktionieren. Also in Österreich oder ist die Binsenweisheit meiner Großmutter gewesen, nicht? Gesund ernähren und an die frische Luft und sich bewegen. Und in der Tat sind das Ingredients oder
Zutaten.
Wichtige Zutaten, die dazu führen, dass genau diese Prozesse angeschaltet werden, von denen wir heute nach jahrelanger Forschung wissen, dass auf zellulärer und molekularer Basis Dinge passieren, die eben die Krebsentstehung reduzieren oder die Wahrscheinlichkeit für Krebsentstehung reduzieren.
Es gibt, was die Bewegung angeht, eine interessante Studie, mit der Sie sich, glaube ich, auch beschäftigt haben, die erblich bedingten Brust- und Eierstockkrebs untersucht und feststellt, dass bei einer bestimmten Kohorte das Erkrankungsrisiko enorm ansteigt durch Bewegungsmangel, durch Übergewicht. Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, in der Studie wird im Prinzip die Frage gestellt, gibt es eine Veränderung zwischen den Umwelteinflüssen von heute im Vergleich zu 50 Jahren, in etwa 50 Jahren, und könnte man diese Kohorten, also diese Patientengruppen aus der Vergangenheit mit der Jetztzeit vergleichen durch ihre genetische Voraussetzung? Und könnte man sich dann die Frage stellen, wie haben sich die Erkrankungen in diesen beiden Patientengruppen entwickelt, obwohl die genetische Voraussetzung identisch gewesen ist? Und das kann man heute sehr gut machen, denn man kann heute Gewebe genetisch analysieren und man kann die Mutationen im Nachhinein retrospektiv analysieren und kann sich dann die Frage stellen, wie ist denn der Patient X oder wie hat sich die Patientin Y vor 50 Jahren mit diesen genetischen Voraussetzungen, die identisch sind mit Patientin A, wie hat sich da der Krebs entwickelt, wenn man diese beiden miteinander vergleicht? Und da hat man herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit für Krebsentstehung und für Aggressivität des Krebses massiv erhöht ist in Korrelation, also im Zusammenhang mit der ungesunden Lebensweise, die man gesehen hat in den Patientinnen von heute, obwohl die genetischen Voraussetzungen fast oder sogar identisch waren.
Ja, das Risiko stieg, glaube ich, um fast das Dreifache an.
Ja, sogar höher. Und das zeigt wiederum auch diese Rechnung, dass es Kofaktoren, in dem Fall Umwelteinflüsse, verschiedenster Art gibt, die eine genetische Voraussetzung dazu führen, dass sie entweder schneller und aggressiver oder langsamer oder nicht so aggressiv zum Entstehen kommt. Und das ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, dass wir durch unsere Lebensweise, so einfach es auch klingen mag, einen großen Einfluss auf die Vorgänge haben. Und man darf da nie vergessen, es geht nicht hier um kurze Zeiträume, es geht hier um eine Lebensweise, es geht um eine bestimmte Persistenz, um eine Chronizität einer Lebensweise. Und wenn die Menschen über Jahrzehnte gesund leben im Vergleich zu ungesund, dann kommen diese Unterschiede heraus.
Lassen Sie uns mal gucken, was Menschen noch machen können, um Krebs vorzubeugen, was jeder tun kann. Welche Impfungen helfen, um Krebs vorzubeugen? Gebärmutterhalskrebs?
Ja, es gibt unterschiedliche Impfungen, die hier nützlich sind. Wir sind sogar, ich versuche das Pferd von hinten aufzusatteln. Es gibt, heutzutage wissen wir, sogar schon immer mehr und mehr Möglichkeiten, bestimmte Tumorantigene, also bestimmte Stoffe, bestimmte Moleküle von Tumoren zu identifizieren und dagegen eine Impfung zu machen. Das ist aber noch in den Kinderschuhen. Wo wir aber effizient Impfungen heute auch schon einsetzen können, sind zum Beispiel Pathogene, also bestimmte Bakterien oder bestimmte Viren, die spezifisch und nachweisbar Krebs induzieren können, sogenannte onkogene Viren. Und eines der onkogenen Viren, welches am Deutschen Krebsforschungszentrum studiert wurde, und am Deutschen Krebsforschungszentrum wurde auch von Harald Zuhausen der Zusammenhang zwischen dem humanen Papillomaviren und der Zervixkarzinom-Entstehung und dann anderen Krebsentstehungen, die mit dem HPV zusammenhängen, identifiziert. Und in der Tat gibt es eine Impfung gegen Moleküle dieses Virus. Und man kann sich, Frauen, aber auch Männer und Mädchen und Jungs, können sich heutzutage impfen lassen. Und diese Impfung kann zu großer Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar hundertprozentig, davor schützen, dass man eine Krebserkrankung des Gebärmutterhalskrebses durch das humane Papillomvirus bekommt.
Eine große Rolle in der Prävention spielt auch das Screening.
Genau. Die Früherkennung kann dazu führen, dass die Erkrankung sehr effizient bekämpft werden kann. Denn in einem Frühstadium können all diese Tumoren noch sehr gut behandelt werden. Sind diese Tumoren aber in einem späteren Stadium und können im Körper sich verbreiten, so man spricht von Metastasierung, dann ist es immer sehr schwierig, diese Tumoren noch zu bekämpfen.
Wenn wir noch einmal jetzt gucken, was kann jede vor allen Dingen tun, um das Risiko an Krebs zu erkranken zu verkleinern? Was würden Sie sagen, sind Ihre großen drei Tipps oder Ratschläge für den Alltag?
Also die großen Tipps für den Alltag sind bekannte Umwelteinflüsse, von denen wir wissen, dass sie die Krebsentstehung fördern, zu reduzieren. Dazu gehört Reduktion an UV-Licht. Das bedeutet mögliches öfteres präventives Einschmieren mit Sonnencreme und weniger an das Sonnenlicht gehen. Das bedeutet, hochprozentige alkoholische Getränke zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht ein Bier trinken soll oder ein Glas Wein, aber in absolut geringsten Mengen. Das heißt nicht eine Flasche Wein, sondern eben nur ein Glas Wein und nicht 5 Bier, sondern vielleicht nur ein Bier. Das bedeutet auch, dass man versucht, wenig Schokolade zu essen oder all die Stoffe, von denen wir wissen, dass sie sehr, sehr hohe kalorische Energien in sich tragen. Natürlich, wenn ich eine sportliche Aktivität, wenn ich wandern gehe, dann ist ein Traubenzucker ideal, weil der wird direkt verbrannt und der gibt mir auch Energie. Aber in der Regel ist es ja so, dass all die Menschen, die im Supermarkt diese Dinge kaufen, die hochkalorisch sind, jetzt nicht unbedingt 5 Stunden beim Wandern sind, sondern die essen das in der Straßenbahn oder im Bus. Und dann ist es natürlich hat das einen ganz anderen Effekt auf den Körper. Also die hochkalorische Ernährung sollte man reduzieren. Und der letzte Punkt meiner Meinung nach ist körperliche Ertüchtigung. Es gehört zu Menschen dazu, diese Vorsätze nicht unbedingt immer hundertprozentig befolgen zu können. Man sagt ja auch oft, das Fleisch ist schwach, der Geist ist stark. Und da, glaube ich, gibt es viel Potenzial. Da ist genau das Potenzial, wo ich sehe, da müssen wir was tun durch Bildung, wir müssen etwas tun durch Training. Es muss der jungen, aber auch der älteren Bevölkerung gelehrt werden, wie man bestimmte Lebensweisen, bestimmte Vorgaben für seine Lebensweise konsequent befolgen kann.
Herr Heikenwälder, wie kann Prävention in Zukunft gelingen? Was ist Ihre Vision?
Meine Vision, die die primäre Prävention betrifft, also sprich die Prävention der initialen, der ersten Krebserkrankung per se, ist, dass wir durch besseres Verständnis, wie unser Lebensstil Krebs beeinflussen kann und durch bessere prognostische Methoden versuchen können, Krebsrisiko beim Patienten zu reduzieren und vor allem auch Krebsrisiko bei Bürgern vorherzusagen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Krebs bekommen, ohne dass sie zu dem Zeitpunkt der Analyse in irgendeiner Art und Weise nachweislich Krebs haben. Das wäre meine Vision.
Lieber Herr Heikenwälder, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre klaren Worte und vor allem auch für die Anregungen, wie man leichter ein gesünderes Leben führen könnte. Ich hoffe, Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, können vielleicht auch die eine oder andere Veränderung in Ihr Leben integrieren. Das war der Forschungspodcast Tatort Krebs der Nationalen Dekade gegen Krebs. In den Shownotes dieser Folge finden Sie das Buch von Matthias und Hanna Heikenwälder verlinkt, sowie Informationen zur Forschungsförderung des Themas Darmkrebs bei Jüngeren durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Dekade gegen Krebs. Unseren Podcast Tatort Krebs finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und haben Sie einen glücklichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.